Hey, das ist der zweite Teil unserer nachhaltigen Transportreihe. Wie kann überhaupt gemessen werden, was durch den Transport von Gütern, jeweils zum Beispiel an Treibhausgasemissionen, ausgestoßen wird? Darum geht es im Folgenden. Viel Spaß und Sinn in der
Fabrik für immer. Fabrik für immer.
Hi, hi, hi und herzlich willkommen zur 81. Episode insgesamt in der Fabrik für immer und zur zweiten Episode mit Schwerpunkt nachhaltigen Transport. Ich bin euer Host Frank Schlieder und frage mich zusammen mit euch durch eine mögliche Welt einer nachhaltigen, regenerativen Wirtschaft. Diese Episode hier ist die zweite einer Art Unterreihe in der Fabrik, in der es um nachhaltigen Transport geht. Von China nach Europa oder von Warnemünde nach Kassel, auf dem See, Luft, Schienen oder Straßenweg, ob Mensch, Maschine, Schweine oder Getreide, wie auch immer, alles bewegt sich von links nach rechts, von oben nach unten und hinterlässt Fußabdrücke, die oft alles andere als nachhaltig sind. Aber wie geht es denn mit wem, wo anders? Nachhaltiger. Da hören wir regelmäßig rein. Abonniert am besten diese Podcast-Reihe und bleibt informiert. Reingehört haben wir heute bei einem Startup, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, mehr Transparenz ins Liefergeschäft zu bringen. Unter anderem Treibhausgasemissionen im Transportbereich zu messen und die Daten seinen Kunden aufbereitet zur Verfügung zu stellen. Wie das geht, erzählt uns der Gründer im Folgenden und am Schluss der Episode erzählt er uns noch oder zeigt uns, wie man Didgeridoo spielt. Wer hätte das gedacht? Nachhaltiger Transport, Tracking von Treibhausgasemissionen und Didgeridoo spielen. Nerdiger kann es ja kaum mehr werden. Also ab dafür, viel Spaß und Sinn mit
ja, Armin Eises, der CEO von Waves. 54 Jahre Beruf, gelernter Diplom-Ingenieur im Maschinenbau und ganz viele Erfahrungen, unter anderem auch als Managementberater, Trainer und Coach. Hobbys, ist eigentlich mehr als Hobby, ist die Musik. Ich bin, seitdem ich 10 Jahre bin, es gewohnt, auf der Bühne zu stehen mit der Trompete in unterschiedlichen Musikrichtungen, aktuell Soul, Funk und freie Improvisation. Und ich spiele Didgeridoo, denn das ist ganz eng verbunden mit einer weiteren Lebenshaltung, nämlich der Meditation. Ich bin Meditationslehrer und lasse da auch gerade die Töne und die Sphäre, die durch das Didgeridoo entsteht, mit einfließen.
Das ist ja klasse. Didgeridoo, können wir das später mal hören? Ich sehe ja welche, du hast ja im Hintergrund welche spielen stehen.
Sehr gerne.
Ja, alles klar, dann merken wir uns das und dann machen wir im Outro was mit Didgeridoo-Musik.
Genau, so machen wir das.
Geil, alles klar. Okay, Armin. Und deswegen kommen wir hier eigentlich nicht zusammen wegen Didgeridoo, obwohl eigentlich ein Didgeridoo-Podcast sicherlich auch mal ganz interessant wäre. Aber in diesem Fall geht es um nachhaltigen Transport. Und zwar hatte ich mit dem Christoph Helfrich von LGX Logistics schon gesprochen, um einfach mal das ganze Transport-Logistik-System ein bisschen aufzudröseln. Wie kann das eigentlich nachhaltig gestaltet werden? Christoph hat ein bisschen was über Sofaspediteure, über Lieferketten erzählt, über die Kundenstruktur und auch über die Zusammenarbeit mit euch, mit Waves. Und das war dann der Anlass, mit euch jetzt auch mal über Tracking zu sprechen, weil das ist das, wofür ihr steht, Tracking im Transport. Das heißt, ihr trackt die Lieferwege mit den einzelnen Transportmitteln oder mit verschiedenen Transportmitteln und gebt euren Kunden so ein, ja, was ist denn das, ein CO2-Fußabdruck?
Das ist der korrekte Begriff. Die CO2-Emissionen werden gemessen und da spielen natürlich die Entfernungen eine Rolle, die Gewichte, die Fahrzeugtypen. Das sind wesentliche Daten, die wir von den Kunden natürlich kriegen müssen und dann mit den korrekten Formeln berechnen, so damit am Ende jetzt im ersten Schritt der sogenannte CO2-Äquivalenzwert oder bekannter auch als Carbon Footprint oder CO2-Fußabdruck erzeugt werden kann.
Okay, wer sind denn hier bei euch die Kunden?
Die Kunden sind alle die, die Beratungsdienstleistungen beauftragen, aber auch durchführen. Also die sogenannten Verlader, die Spediteure, die Frachtführer. Und ja, am Ende muss es ja immer jemanden geben, der die Fracht auch bezahlt. Also der Frachtzahler kriegt eine Übersicht und kann neben den Kosten, die entstehen, auch eine verlässliche Aussage bekommen, wie viel CO2 wurde denn emittiert dadurch, dass mein Paket oder meine Palette oder mein Container von A nach B mit folgenden Fahrzeugen transportiert wurde.
Okay. Ich würde da gerne mal ein bisschen tiefer einsteigen jetzt in den Bereich dieser Datenerhebung. Also sagen wir, wenn ich mir so eine Lieferkette vorstelle, sagen wir, irgendwas wird jetzt in China produziert und kommt vom Werk irgendwie mit einem chinesischen LKW zum dortigen Hafen, wird umgeladen auf ein Schiff, geht dann irgendwo, tritt die weite Reise nach Hamburg, Rotterdam, Antwerpen, you name it an und wird dann hier wieder umgeladen in LKW und so weiter. Das heißt, wir haben mit verschiedensten für euch mehr oder weniger Ansprechpartner oder Unternehmen zu tun, um an die Daten zu kommen. Wie geht ihr da vor?
Sehr schönes Szenario, was du da skizziert hast, was auch zeigt, dass verschiedene sogenannte Verkehrsmodi genutzt werden, also einmal ein LKW, dann aufs Schiff, dann nachher wieder auf den LKW. Dazwischen könnte es auch ein Flugzeug sein, wenn man nicht in den Hafen fährt, sondern in den Flughafen. Genau diese Abschnitte genau zu erfassen, ist auf die Ebene der sogenannten Sendungen. Das heißt, dass dieses eine Paket oder diese eine Palette möglicherweise oder sehr sicher auf einem LKW steht mit anderen Paketen, mit anderen Paletten und auf dem Schiff sowieso mit ganz vielen anderen. Aber da genau in die Granularität reinzukommen, herunter zu deklinieren, was ist der Gewichtsanteil von diesem Sendungsstück in der Relation auch zu allen anderen und in der Relation zum jeweiligen Verkehrsmodus. Das ist das, was wir sehr dezidiert herunter berechnen, bis auf die Ebene der Teilstrecken. Wir haben ja dann von Zentralchina bis nach Shanghai in den Hafen haben wir eine Teilstrecke, dann von Shanghai nach Hamburg oder Rotterdam. Genau, diese Teilstrecken zu zerlegen, die mit dem jeweiligen Verkehrsmittel oder Verkehrsmodus auch korrekt zu berechnen, damit dann am Ende derjenige, der die Fracht zahlen soll oder die Fracht auch in Auftrag gegeben hat, eine Transparenz darüber hat, wie viel CO2 wurde denn jetzt dafür auch emittiert.
Mhm. Diese Daten, die müssen ja auf jeden Fall belastbar sein. Also es muss ja irgendwie glaubwürdig sein, dass die Daten irgendwie auch stimmen, die da erhoben werden. Du hast es gerade eben gesagt, mit dem jeweiligen Verkehrsmittel zu berechnen. Diese konkrete Berechnung, wie geht der vor? Ist ja nicht jedes Verkehrsmittel auch innerhalb eines Verkehrsmodis, wie du es so schön ausgedrückt hast, gleich. Also ich sag mal, ein LKW ist je nach Motorisierung, je nach Wegstrecke, je nach Gewicht bzw. Zuladungsgewicht verbraucht er unterschiedlich. Wie wisst ihr das und wie implementiert ihr diese Daten?
Zwei Aspekte sind mir da wichtig, um auf deine Frage zu antworten. Der erste ist natürlich ich nenne sie gerne die Datenqualität. Mhm. Je höher die Datenqualität ist, die von unseren Kunden auch eingespielt werden kann, also exakt welcher LKW war es. War es ein 40-Tonner Diesel oder war es ein 7,5-Tonner, was auch immer. Welches Schiff war es? Also je mehr Echtdaten vorhanden sind, desto höher steigt die Datenqualität und desto genauer wird auch unsere Berechnung. Und deshalb der zweite Aspekt ist es nämlich zu sagen, wir wollen ja als Waves auch unabhängig sein. Wir sind die Unabhängigen, die auch in der Lage sind, die Werte verlässlich zu berechnen. Wir sehen heute noch viel zu häufig, dass manuell oder in Excel-Listen bearbeitet wird und ob dann immer die richtigen Formeln hinterlegt werden, das richtige Scoping eingehalten wird und ob die verschiedenen Fahrzeugtypen dann entsprechend abgebildet sind, kann nur in einem sehr aufwendigen Verfahren getestet werden. Deshalb ist unser Ansatz ganz klar auch zu signalisieren, unseren Kunden auch zu signalisieren, wenn ihr mit Waves zusammenarbeitet, dann habt ihr auch einen unabhängigen Partner, der euch die Werte verlässlich berechnet.
Ja, also das heißt, ihr seid aber schon darauf angewiesen, dass eure Geschäftspartner dann, das sind dann Logistiker irgendwie in den jeweiligen Zielländern oder produzierenden Ländern zum Beispiel, wie auch im Bestimmungsland. Also ihr müsst eigentlich ein weltweites Netz an Partner aufbauen, die von ihrer Seite aus bereit sind, diese Daten einzuspielen. Gibt es da Incentives für oder wie bekommt ihr sie in diese Systeme rein?
Das ist das Ideal, was du gerade skizziert hast, vollkommen klar. Und das ist natürlich auch etwas, wonach wir streben. Die Realität sieht natürlich so aus, dass nicht immer alle Echtdaten verfügbar sind. An den Stellen müssen wir auffüllen. Ja, da müssen Annahmen getroffen werden oder es müssen Benchmark-Werte mit einfließen. Das ist ganz klar. Und deshalb haben wir auch einen Indikator davon, wie viel der Daten, die wir haben, sind denn Echtdaten und wie viele sind mit Annahmen gefüllt. Je mehr Echtdaten, desto höher die Datenqualität. Das ist ja gerade das Interessante, wie wir vorgehen müssen. Incentives, ja, das größte Incentive, was man machen kann, sind die Auftraggeber. Dass es im Bewusstsein ist, so wie heute, gerade ist ja in Glasgow die Klimakonferenz, es wird viel über Nachhaltigkeit gesprochen, aber es muss auch konkret eingefordert werden von den Auftraggebern, dass es dann wirklich runtergebrochen wird bis auf die Ebene der Carrier, der sogenannten Frachtführer, damit sie auch wissen, oh, mein Kunde möchte den Wert auch haben. Das heißt, in Zukunft kann es sein, dass ich Aufträge verliere, wenn ich den CO2-Wert nicht mehr liefern kann.
Welche KPIs neben CO2 werden dann noch getrackt? Kilometerleistung, Zeit, welche Vektoren kann ich mir dann noch vorstellen?
Ein wichtiger betriebswirtschaftlicher Faktor sind die sogenannten Leerfahrten. Mhm. Deshalb wollen wir ja gerade den Begriff der Nachhaltigkeit ausgewogen abbilden. In der Nachhaltigkeit steckt die Ökologie, klar, das sind die CO2-Footprints, es stecken soziale Aspekte drin, aber auch die betriebswirtschaftlichen. Letztendlich muss ein Unternehmen ja wirtschaftlich funktionieren und wir wissen, die Logistikbranche ist ein enorm kostengetriebener Markt, ganz klar. Deshalb sind solche Aspekte wie zum Beispiel Leerfahrten ein wichtiger Indikator, wo wir auch darüber unseren Kunden helfen können, CO2-Emissionen zu reduzieren, aber es hat ja einen ganz klaren betriebswirtschaftlichen Faktor auch. Wenn ich weniger Leerfahrten habe, dann kann ich auf einen LKW mehr Pakete draufbringen oder Paletten oder was auch immer. Das ist ein ganz konkreter betriebswirtschaftlicher Faktor, den wir ebenfalls abbilden.
Das heißt, ihr erhebt die Daten nicht nur quantitativ, sondern ihr beobachtet sie auch qualitativ und kommt somit eigentlich auch zu Handlungsempfehlungen für eure Kunden. Das heißt, wir sagen, in dem Bereich könnte man noch was tun. Ihr bewertet das auch oder obliegt die Deutungshoheit dann euren Kunden alleine?
Am Ende ganz klar dem Kunden. Ne? Hm. Das ist die Entscheidung, die einem Manager, einer Führungskraft beim Kunden auch obliegt. Das ist ganz klar, da grätschen wir gar nicht ein. Aber das ist ja gerade das, weshalb wir uns als Nachhaltigkeitsexperten positionieren. Den Weg dahin können wir ja mitgestalten, nämlich eine Transparenz zu bekommen über den Status quo. Wo stehen wir denn überhaupt? Welche Ziele setzen wir uns? Welche Maßnahmen sind denn möglich? Und dann darüber hinaus auf Informationen basierte Entscheidungen zu fällen. Nicht nur aus der Hüfte herausschießen, nicht nur aus dem, ich meine, das wäre besser, sondern Zahlen, Daten, Fakten, die wir mit unseren Indikatoren liefern, das ist das, was verantwortlich handelnde Manager auch benötigen. Und ich weiß, wovon ich spreche, das habe ich selbst über viele Jahre oder inzwischen auch Jahrzehnte in meinem eigenen beruflichen Umfeld erlebt und verantwortet, dass genau da unser Beratungsansatz hinführt, nämlich damit auf Informationen basierende Entscheidungen von den verantwortlich handelnden Managern getroffen werden können.
Okay. Wie sieht euer Geschäftsmodell hinten raus aus? Also womit verdient ihr in diesem Fall euer Geld? Ist das Software as a Service?
Wir nennen es Plattform as a Service, weil es nicht nur die eine App ist, sondern dass wir mithilfe der Plattform auch uns selbst in die Lage versetzen, viele verschiedene Player miteinander in Verbindung zu bringen. Die Schnittstellen müssen passen. Und vor allen Dingen, wenn wir Produktionsunternehmen in Verbindung bringen mit Logistikunternehmen, dass wir da auch über die geeignete Schnittstellentechnologie verfügen, um die Daten zusammenzubringen. Genau das ist der Ansatz über Lizenzkosten, die Kunden auf unsere Plattform zu bekommen. Wir sehen aber gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, die es sich schlichtweg nicht leisten können, Nachhaltigkeitsexperten einzustellen, dass da auch ein Beratungsbedarf da ist. Bei großen Unternehmen, die haben oftmals die Möglichkeit, eigene Abteilungen aufzubauen für Nachhaltigkeit und gute Experten. Die sind vielleicht interessiert an der Transparenz unserer Zahlen. Aber gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen, die keine eigenen Nachhaltigkeitsexperten im Unternehmen haben, bieten wir gerne auch unsere Beratung an, um mit den erzeugten Indikatoren zu arbeiten, um die Kennzahlen zu interpretieren, um die richtigen Maßnahmen einzuleiten und vor allen Dingen auch die richtigen Ziele zu setzen.
Wann hat sich Waves gegründet? Seit wann gibt es euch jetzt?
Wir sind jetzt 2 Jahre alt. Im Juli sind wir 2 Jahre alt geworden.
Okay, und wie viele Kunden habt ihr ungefähr schon? Kannst du was darüber sagen?
Wir haben in der Größenordnung aktuell 8 Kunden, die auch wie unser System auch aktiv nutzen. Wir sind ja ein Startup, wir fangen gerade an. Wir haben mit Pilotkunden zusammengearbeitet und sehen uns jetzt bestens gewappnet, ganz viele weitere Kunden auch draufzukriegen. Das ist genau die Phase, in die wir jetzt reingekommen sind, dass wir mit der tollen Zusammenarbeit, wie auch mit LGX, Christoph Helfrich, herzlich gegrüßt an der Stelle, die Systeme weiterentwickelt haben, vor allem in Bezug auf die Kundenbedarfe. Deshalb, die Schleusentore sind jetzt geöffnet, jetzt können viele weitere Kunden auf unsere Plattform.
Ja, okay. Also jetzt ist ja auch schon ein bisschen Daten, eine gewisse Datenbank ist vorhanden, ein bisschen Datenvolumen ist vorhanden. Aber dann kannst du mir doch schon mal sagen, was ist denn eigentlich jetzt gerade so das Transportmittel oder der Transportweg, auf den man eigentlich zügig verzichten muss, wo man eigentlich am meisten jetzt was angehen muss, vielleicht in der relativen Betrachtung, also pro transportierte Einheit. Jetzt wird es ja schon wieder ein bisschen tricky, ne? Das ist absolut oder relativ. Kannst du da was sagen?
Ja, das Flugzeug tut immer richtig weh. Immer wenn Flugtransport in der Transportkette drin ist, versaut das den kompletten CO2-Footprint. Mhm. Entschuldigung, wenn ich das in der Deutlichkeit sage. Ja. Und der Zug macht sich natürlich immer gut. Also solche Initiativen wie die neue Seidenstraße, dass ein Zug von Shanghai bis nach Duisburg fährt oder auch bis nach Hamburg, das macht sich enorm positiv auf dem CO2-Footprint bemerkbar.
Ganz klar. Aber die neue Seidenstraße ist ja auch auf dem Wasserweg hochgradig aktiv, wie wir an der Ever Given und dem Suezkanal festgestellt haben. Ja, die legt sich einmal quer, ist die neue Seidenstraße blockiert. Was ist mit dem Schiff?
Schiff hat eine gewisse Tragik, nämlich dadurch, dass traditionell Dieselmotoren eingesetzt werden und die Emissionen sehr, sehr, sehr stark und deutlich sind. Das Positive beim Schiff ist halt, dass man hohe Lasten transportieren kann. Deshalb ist gerade der Aspekt der Auslastung der Schiffe enorm, hat einen enormen Einfluss auf den CO2-Footprint. Ganz klar. Wir sehen ja, dass wir so schnell nicht vom Schiffstransport wegkommen werden und dass alternative Antriebe wie Elektro oder teilweise mit Segeln oder so, dass die sich unfassbar schwer tun. Und wir sehen natürlich auch, wenn jetzt ein Dieselmotor produziert wird heute, der hat eine Lebensdauer von locker mal 40 Jahren, wenn nicht noch länger. Aktuell in Glasgow auf der Klimakonferenz wird über 2050 gesprochen, aber ein Dieselmotor, der jetzt hergestellt wird, der hat ja mindestens mal eine Lebensdauer bis zum Jahr 2060 oder vielleicht auch noch viel länger.
Es sei denn, es ist unrentabel, ihn irgendwann auch zu bewirtschaften oder ihn ins Laufen zu bekommen.
Ne? Okay. Und rentabel wäre es nur, wenn die Steuergesetzgebung sehr stark und sehr eng angepasst wird. Das ist das, was Ursula von der Leyen ja auch in der EU zumindest versucht durchzusetzen. Aber wir sprechen hier natürlich über einen weltweiten Handel. Da ist die gemeinsame Festlegung, wenn Player wie China, Russland und USA mit im Spiel sind, ungemein schwerer.
Ja. Siehst du denn eine einfache Antwort auf die große Frage, wo die größten Stellschrauben wären, Logistik nachhaltiger zu gestalten?
Es ist im Grunde eine geschäftsschädigende Lösung, die ich da unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit sehe, ist nämlich Transporte zu vermeiden. Mhm. Also lokal einkaufen, lokale Strukturen nutzen, Lieferwege reduzieren. Da hängt natürlich ganz, ganz viel dran. Da hängen Arbeitsplätze dran, da hängen Infrastrukturen dran, vollkommen klar. Das ist der eine Aspekt der Regionalität, des Regionalitätsprinzips. Das andere sind Aspekte wie Dematerialisierung, wie zum Beispiel beim 3D-Drucker, ne, dass nur Dateien von Amerika nach nach Deutschland geschickt werden und hier etwas aufgebaut wird, dann müssen nicht die 3 Tonnen mit dem Schiff hier rübergebracht werden, sondern es wird hier erzeugt. Also das sind sicherlich Konzepte. Auch da habe ich mir vor 15 Jahren schon erhofft, als es mit 3D-Druck losging, dass es schneller ginge, aber hat ja natürlich auch immer noch bestimmte Restriktionen. Aber es ist dieser Aspekt Dematerialisierung. Ich bin kürzlich, wir haben unser Unternehmen ja in Luxemburg gegründet, in der Zeitung interviewt worden. Und da war die Frage, was ist denn der Transport der Zukunft? Das ist eigentlich der Transport, der nicht mehr stattfindet unter dem Nachhaltigkeitsaspekt.
Okay. Das Thema Tracking ist bei euch ja noch, also ihr denkt das weiter. Transport ist quasi der erste Eintritt in den Markt für euch des Trackings. Wir haben im Vorgespräch, wir haben natürlich ein Vorgespräch gehabt und da ging es ja darum, was man auch noch so macht. Und da sagtest du, nee, das ist erst der Anfang, wir haben noch sehr viel mehr vor. Was ist bei euch im Scope für die nächsten 2-3 Jahre?
Wir wollen die gesamte Lieferkette abbilden und da sind Produktionsunternehmen in den verschiedenen Branchen, ob es Kunststoffe sind, ob es Stahlerzeugung, Schrauben, was auch immer, was letztendlich zu einem Produkt zusammengeführt wird, wie zum Beispiel in der Automobilindustrie, wie in der Bauzulieferindustrie und natürlich die Branchen, die direkt am Endverbraucher sind, wie Lebensmittel, Getränke, Textilindustrie, Kleidungsindustrie. Da sehen wir ja, da ist die Wahrnehmung der Kunden schon sehr, sehr hoch. Also der Anteil der Bio-Lebensmittel ist deutlich gestiegen über die letzten Jahre. Und bei der Kleidung kann ich nur hoffen, dass die Sensibilität gerade von den jungen Menschen, die bei Fridays for Future auf die Straße gehen, auch in Bezug auf ihre Kleidung und die Nutzung der Kleidung auch steigt. Das heißt, die Berechnung der Werte der CO2-Emissionen, aber auch weiterer Nachhaltigkeitsindikatoren für konkrete Produkte und das über die gesamte Supply Chain abgebildet, über die gesamte Lieferkette, idealerweise bis ganz am Anfang, wo irgendwann mal ein Rohstoff gesourced wurde dann die weitere Produktionsschritte entlang der Lieferkette. Das ist genau das, wofür man eine Plattform braucht. Da können wir mit Fug und Recht behaupten, da sind wir die Ersten, die mit der Sustainability Management Plattform, so nennen wir das SMP, unsere Idee, unsere Vision auch auf dem Markt sind.
Okay, gut. Armin, vielen Dank erstmal für diesen Ausblick. Ich möchte jetzt die Gunst der Stunde nutzen und dich als Ersten zu einer musikalischen Untermalung einladen in die Fabrik, weil du bist Meditationstrainer, du bist Didgeridoo-Spieler und dann schenken wir das unseren HörerInnen mal einen schönen Ausklang. Und vielen Dank, dass du dabei warst. Wir werden das alles weiter beobachten und jetzt geht's ans Ohr.
Ich bedanke mich ganz herzlich, Frank. Alles Liebe und Gute.
War der Fabrik für immer Podcast mit Armin Neises von Waves. Vielen Dank, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wir würden uns freuen, auch in der nächsten Episode euch wieder begrüßen zu können, wenn es wieder heißt, viel Spaß und Sinn in der Fabrik für immer rund um eine nachhaltige und regenerative Wirtschaft. Ciao.
Fabrik für immer.